SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Ja, und wir springen jetzt gleich mitten hinein. Los geht es mit den Gouvernanten von Anser, Platz 3 auf der aktuellen SWR-Bestenliste. Die Gouvernanten sind ein schmaler Roman, keine 100 Seiten. Und er führt auf das Anwesen der Familie Osteur im ländlichen Frankreich. Ein eigentümlicher, geradezu verwunschener Ort. Gregor Dotzauer, wo befinden wir uns da?
Es ist, wie Sie schon bereits gesagt haben, ein märchenhafter Ort. Es ist aber auch ein mythologischer Ort. Wenn wir die Gouvernanten kennenlernen, werden wir schnell begreifen, dass es sich auch um die drei Grazien handelt, also Töchter von Zeus. Wir befinden uns an einem extrem surrealen Ort, aber vor allem befinden wir uns im Herzen der Literatur, im Herzen von etwas Ausgedachtem, das sich selbst zu ergründen sucht. Wie das funktioniert, müssen wir immer noch genauer erklären.
Das werden wir gleich diskutieren. Erstmal hören wir, wie diese drei Gouvernanten, diese drei Grazien ankommen im Gänsemarsch. Es liest Dominik Eisele.
Am Tag, als die Gouvernanten den Park betraten, hielt Monsieur Auster hinter den Vorhängen im Salon gespannt nach ihnen Ausschau. Sie erschienen im Gänsemarsch. Zuerst Inès in ihrem roten Kleid mit Päckchen hantierend, dann Laura mit ihrem blauen Rock und schließlich Eleonore, die über die Köpfe einer Schar von kleinen Jungen eine lange Peitsche schwang. Er war hingerissen. Hier nahte das Leben. Vor Freude rieb er sich die Hände und machte Luftsprünge. Sie traten ein und mit ihnen eine Fülle von Erinnerungen und Wünschen, eine Menge von Unbekannten, die an ihren Träumen hingen, ihre zukünftigen Kinder, ihre künftigen Liebsten, die endlose Kohorte ihrer Vorfahren, die Bücher, die sie gelesen, die Blumen, deren Duft sie eingesogen hatten, ihre blonden Beine, ihre Stifletten, ihre blitzenden Zähne. Mittags war Monsieur Auster bereits wieder zum Mann geworden. Das Haus hatte wieder einen Mittelpunkt. Er war dort, wo Monsieur Auster sich befand. Und wenn er das Treibhaus besuchte, durch die Alleen im Park ging oder seinen Obstgarten besichtigte, folgte der Mittelpunkt des Hauses ihm brav. Vom Treibhaus, von der Allee, vom Obstgarten aus verteilte er so großzügig wie gerecht die tiefen Schläge seines Herzens. Um ihn herum zogen sich weite Kreise bis an die Grenzen seines Daseins. Das also hieß es zu leben. Als sie bei Monsieur und Madame Auster einzogen, fühlten sich die Gouvernanten wie zu Hause. Verliefen sie sich gelegentlich in diesem neuen Gehege, brauchten sie nur auf einen Baum zu klettern oder auf den Dachboden zu steigen und nach dem Rauch von Monsieur Austers Zigarre Ausschau zu halten. Und wenn sie ihn zwischen den Blättern dahintreiben sahen, fanden sie sich im Gewirr ihres neuen Lebens wieder zurecht. Woher sie kamen? Schwer zu sagen. Vermutlich hatten sie ihre Jugend zum Trotz mindestens einen Schicksalsschlag erlebt, wenn nicht mehrere. Darauf lässt ihre Exaltiertheit schließen. Ein Übermaß an Freude, an Kummer, eine merkwürdige Inbrunst, zu viel Appetit, zu viel Schweigen. Das Vorleben der Gouvernanten barg offenkundig ein Geheimnis. Vielleicht nichts Außergewöhnliches, aber es bildete den Kern ihrer persönlichen Entwicklung. Etwas hatte sie im tiefsten Inneren geprägt und bestimmte seither, wie sie sich bewegen, wie ihre Stimmen klingen, was sie träumen, sowie ihre Angewohnheit, die Hände an die Schläfe zu pressen, wenn sie im Park umhergehen. Man könnte auch sagen, dass dieses geheime Etwas, irgendwo zwischen Herz und Uterus angesiedelt, sie ihres freien Willens beraubt hat. Doch wer hat schon einen freien Willen?
Ja, interessante Gestalten, diese drei Gouvernanten. Gregor Dotzauer, was treiben Sie da im Anwesen von Familie Auster?
Sie treiben etwas, was Ihnen Ihr Herr, Monsieur Auster, der übrigens auch eine Madame Auster hat, die aber nur so am Rande auftritt, so zumutet. Sie haben aber auch ein gefährliches Eigenleben. Vielleicht müsste man erst mal erklären, wer dieser Monsieur Auster ist. Man merkt nach einer Weile, dass man das gar nicht als realistische Geschichte und Szenerie lesen darf, sondern es handelt sich hier tatsächlich um ein Zusammenziehen des Wortes Auteur, Autor und Auster. Also schmucklos, nüchtern. Und diesem Herrn, dem fällt als Schriftsteller schon lange nichts mehr ein und er braucht neue Gesellschaft, und dann holt er sich in der Imagination diese drei Grazien in sein Anwesen, die alles durcheinander wirbeln. Denn sie haben ein gefährliches Eigenleben. Wir haben hier nur am Rande mitgekriegt, wie sexuell aktiv diese jungen Frauen auch sind. Und man muss dann auch noch bedenken, dass das Ganze ja von einer Frau aus betrachtet wird, die sich an einen Männerkopf hineindenkt.
Eine märchenhafte Szenerie. Es werden Zigarren geraucht, es werden Mieder getragen, es werden lange Röcke getragen. In welchem Jahrhundert sind wir hier eigentlich?
Wir sind im Irgendwann. Das ist gar nicht so klar, wann wir sind. Ich hatte beim Lesen irgendwann gedacht, das ist eigentlich ein Film von Yorgos Lanthimos, der Lobster, oder von dem jetzt Poor Things kommt. Der Trailer ist zusammengesetzt aus lauter Figuren, die aus mehreren Gestalten bestehen. Und so ist es hier auch. Es könnte vor kurzem gewesen sein, aber genauso auch vor 200 Jahren. Es gibt altertümliche Begriffe und es gibt ganz moderne Geschichten. Es ist ja eben auch eine, so diese Frauen erobern sich ja auch Männer, wenn sie dann plötzlich Männer haben wollen. Es ist also eine Geschichte von weiblicher Selbstbestimmung auch, aber andererseits werden sie total klein gehalten. Aber es gibt auch über diese Kinder, eigentlich sind es ja 4 Kinder, aber man hat das Gefühl, es könnten auch 14 oder 40 sein über diese kleinen Jungen, über die diese drei Gouvernanten wachen. Es bleibt eben vieles im Unbestimmten, weil es ist nicht realistisch, es ist surreal, es ist Literatur, es ist märchenhaft und so können wir eben auch keine Zeit bestimmen.
Es spricht sehr für den Text, dass ich das durchaus als realistischen Text auch verstehe auf der Ebene der Gefühle. Also für mich handelt dieses Buch von der Sehnsucht auszubrechen bei gleichzeitigem Misslingen des Ausbrechens. Da gibt es eine Szene, wo die Gouvernanten irgendwann ihren Dienst quittieren wollen, sich aufstellen und im Gänsemarsch zum Gartentor gehen und dann immer langsamer werden und dann am Gartentor irgendwie, wenn sie Schwänze hätten, im Doppelsinne, einziehen würden und wieder zurückwandern. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen in ihrem Alltagsleben kennen. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Motiv für diesen Text. Also in den Gefühlen scheint mir da etwas sehr realistisch zu sein in diesem Text. Und ich habe an Stummfilme gedacht oder an eigentlich einen Wechsel von Bildern. Also so Sätze wie drei gelbe Gouvernanten am Gartentor, lauter Männer in abendgrauer Landschaft. Das ist ja fast wie so Bildtitel auch.
Ich habe auch an Alice im Wunderland gedacht, übrigens.
Oder an Mary Poppins.
Ja, also es sind so viele Ideen, die man beim Lesen bekommt, weil diese Gouvernanten auf einmal auch überlebensgroß werden. Also die haben auf einmal Beine wie der Turm zu Babel. Und weil sie ja sagten, es ist alles von einer Frau geschrieben, es ist aber andererseits nicht klar, wer der Erzähler ist. Aus welchem Blick gucken wir? Ist es nun der Monsieur Austère oder ist es vielleicht dieser greise Alte, der Nachbar, der immer sein Fernglas auf die Frauen richtet? Auch darin wechselt ja auch die Position. Also die Perspektive ist ja mal näher, mal ferner.
Auch dieser Greis, der da vom Nachbarhaus aus zuschaut durch sein Fernrohr, hat natürlich eine Identität. Das ist aus meiner Sicht der Leser, der in diese erfundene Welt hineinschaut. Und in der Lesepassage haben wir gerade gehört, dass diese Grazien keinen freien Willen haben und dass sie am Rücken aufgezogen werden. Und das gibt Monsieur Austère schon eine gewisse Macht auch über diese drei Grazien, über diese drei Gouvernanten, die im gleichen Moment von ihnen selbst wieder gebrochen wird.
Er wird hier in dieser Lesepassage, finde ich, sehr hübsch auch als Zentrum des Hauses konstruiert mit seiner Zigarre. Und die wissen immer alle, wo das Zentrum ist, weil das Zentrum ist immer da, wo der Mann ist. Und das ist immer da, wo der Zigarrenrauch aufsteigt. Gleichzeitig hat keine dieser Figuren so eine richtig scharfe Kontur. Oder die drei Gouvernanten haben alle einen Namen. Also sie heißen Eleonore, sie heißen Laura und Inès. Aber gleichzeitig haben sie nur so etwas Klischeehaftes. Die eine ist eher verträumt, die andere ist eher eine rassige Spanierin oder so, aber das macht ja noch keinen Charakter. Braucht es keine Charaktere?
Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, weil die Kraft der Bilder so stark ist und es braucht vielleicht keine Psychologie, so vielleicht gesagt. Und ich würde auch gerne noch eine Schippe drauflegen, weil Sie gerade sagten, der sei ganz hübsch, dieser Monsieur Austère. Ich finde eher, er ist fast eine tragische Figur und hat ja auch etwas Unheimliches in seiner Machtposition, die aber eigentlich eine Position der Machtlosigkeit ist. Man merkt ja auch, als er das erste Mal geschildert wird, in diesem Zentrum sitzend, wie viel Mühe es ihm macht, hier alles zusammenhalten zu müssen. Das scheint mir keine glückliche Figur zu sein, sondern sie hat Mühe mit dieser Aufgabe, die sie da hat. Und sie entgleitet ihr auch immer wieder diese Aufgabe. Und auch diese Frauen, das ist ja ein ziemlich heftiges Begehren, das sie da treibt. Sie werden auch als nachtsüße Falle bezeichnet. Und es gibt dann so eine Penthesilea-Szene, wo sie die Männer dann quasi auffressen. Da liegt dann am Ende der ausgeblutete Männerkörper. Also, es hat schon leichte Horrorelemente auch. Und das macht natürlich das Flirrende des Textes auch aus. Und ich finde ganz interessant, dass Sie den Text von einer Männerstimme haben einlesen lassen. Man hätte ja auch denken können, da Autorin, also Frauenstimme. Und ich finde tatsächlich, es ist die Frage, haben wir hier eine weibliche Perspektive oder haben wir eine Autorin, die einen männlichen Blick, nämlich den des Nachbarn, imaginiert? Und auch das ist spannend und da wird es dann vielleicht auch politisch spannend. Was ist denn eigentlich, was diese Blicke angeht hier, das, wo man was festmachen kann in diesem Text?
Ja, festmachen, das ist vielleicht das Problem und der Trick gleich zu deinem Text. Also zu fragen, warum haben die keine psychologische Ausstattung, ist die gleiche Frage eigentlich zu fragen, warum ist sie überhaupt eine Szenerie entrollt, von der es heißt, sie könnte wie ein Teppich sofort wieder eingeschlagen werden. Die Bäume könnten sich umgruppieren. Ja, es ist ein permanentes Morphing, was hier stattfindet. Und eigentlich ist das Ganze ein Stück Metafiktion, ohne dass man die Brüche noch sieht. Also es findet alles in einem statt.
Das Ulkige ist, es gibt ja sogar einen Charakter, der dann auftaucht, als Laura ein Kind bekommt. Also eine der Gouvernanten bringt ein Baby zur Welt und die anderen Kinder, die sind ja alle immer noch gleich alt, die bestaunen dieses Kind und dieses Kind bringt dann auf einmal Chaos in das Haus, obwohl ja die ganze Zeit Chaos war. Und dieses Kind bringt nochmal diesen Rhythmus durcheinander. Und das ist so die einzige dann klar bezeichnete Figur, obwohl es eben, weil es eben geboren wird und da hineingerät.
Ja, ich fand, das ist auch eine Geschichte der immer wieder abgerissenen Erzählfäden. Also auch das Kind, plötzlich ist das Kind da, dann ist es halt da. Sie wollen ein Fest planen am Anfang, dann geht das irgendwie schief. Dann kommt der Fremde im Park, dann ist er wieder weg. Also ich habe mich oft gefragt, so wo ist der Spannungsbogen, wo geht es weiter und was genau will dieser Roman eigentlich?
Der Spannungsbogen ist tatsächlich in meinen Augen die hohe Sinnlichkeit, die dieser Text hat. Also ich habe den wirklich atemlos gelesen, nicht weil ich gewartet habe, oh, was passiert jetzt als nächstes, sondern weil ich auf das nächste Bild, die nächste Formulierung, den nächsten Sinneseindruck gewartet habe. Die sind so heftig, also heftig ist für mich wirklich ein Wort, das gut zu diesem Buch passt, dass man unter Spannung ist, ohne dass es vielleicht einen Spannungsbogen gibt.
Dass dieses ganze Buch ist von einer zauberischen Dichte, also und einer großen Rhythmik in den Sätzen auch. Wahrscheinlich hätte es 100 Seiten mehr nicht mehr getragen, aber diese 100 Seiten trägt es. Und vielleicht sollte man auch anmerken, dass es eigentlich ein altes Buch ist. Es ist nämlich aus dem Jahr 1992, das war das Debüt von Ernst Serre damals und wurde nochmal jetzt neu aufgelegt in Frankreich, angeblich leicht verändert. Ich weiß nicht, welche Änderungen noch stattgefunden haben, aber das hat über all diese Jahre immer getragen.
Ja, Anser wird jetzt bei uns erst entdeckt bei Berenberg. Also Sie sagen heftig und zauberisch und dicht. Das ist Ansers Buch Die Gouvernanten aus dem Französischen übersetzt von Patricia Klusitzki. Letzte Woche erschienen im Berenberg Verlag.